Aus meiner Sicht ist das deswegen so wichtig, weil sich an der Frage, ob wir diese nachhaltigen Lösungen für erneuerbaren Kohlenstoff entwickeln und umsetzen, zum guten Teil eben auch entscheiden wird, ob wir in Deutschland Frontrunner einer modernen Industrie im 21. Jahrhundert sein werden. Also mit allem, was da dran hängt.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße heute einen Vertreter des BMBF, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, nämlich Herrn Dr. Enrico Barsch aus dem Referat Nachhaltiges Wirtschaften und Bioökonomie. Herr Dr. Barsch ist dort für die Förderlinie der insgesamt 5 Innovationsräume zum Thema Bioökonomie zuständig. Diese Förderlinie treibt die Entwicklung bioökonomischer Innovationen für eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft voran. Einer dieser insgesamt 5 Innovationsräume ist der Innovationsraum Bioökonomie im Ballungsraum, kurz Bioball, der Forschungsprojekte zur Verwertung von Bioabfällen initiiert, und zwar zur stofflichen Verwertung, also zu Produkten wie Lacken, Klebstoffen, Dämmmaterialien, Basischemie und weiteren Chemieprodukten. Heute wird es darum gehen, wie diese Forschung und das Konzept der Bioökonomie zur nationalen Bioökonomiestrategie der Bundesregierung beitragen. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich bin Berater für Bioökonomie und Mitglied des Vorstands von Bioball und moderiere heute dieses Gespräch. Herr Barsch, ich möchte jetzt zunächst Sie bitten, sich selbst und Ihre ganz persönliche Sicht auf das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Bioökonomie vorzustellen.
Ja, Herr Kircher, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Wie Sie richtig gesagt haben, bin ich Referent im Bundesministerium für Bildung und Forschung und dort im Referat Bioökonomie tätig. Und bei uns im Referat beschäftige ich mich tatsächlich vor allen Dingen mit den Themen der industriellen Bioökonomie. Und dadurch bin ich auch zuständig für die Innovationsräume Bioökonomie. Tatsächlich, kleine Korrektur, ich glaube, wir haben genau 4 Innovationsräume ausgewählt und nicht 5, wie in der Anmoderation gesagt. Aber tatsächlich, Bioökonomie begleitet mich schon länger. Ich bin 2021 ins BMBF gekommen. Vorher war ich beim Projektträger Jülich und habe dort Forschungsprojekte im Bereich Kreislaufwirtschaft betreut. Und ja, wenn Sie nach der ganz persönlichen Sicht fragen, dann ist Bioökonomie für mich als studierter Chemiker, sind das relativ heimische Gewässer im Prinzip. Also das Studium der Naturwissenschaften hat mich an der Stelle schon sehr stark geprägt. Und was mich vielleicht auch noch geprägt hat, neben dem Studium der Naturwissenschaften, ist tatsächlich, dass ich 20 Jahre Fußballschiedsrichter war. Das ist also nichts Fachliches, aber ich kann Ihnen versichern, als Schiedsrichter, da lernt man auf dem Fußballplatz auch eine Menge, was Sie irgendwie für Ihren Beruf gut gebrauchen können. Und damit meine ich nicht gut gucken, sondern eher wie Fähigkeiten, wie so Menschen lesen, also ganz übersetzt gesagt, wo drückt der Schuh beim Gegenüber, schnell reagieren, unterschiedliche Kommunikationsweisen im Repertoire haben. Ja, und nicht zuletzt, wenn Sie Schiedsrichter waren, dann können Sie auch mal ganz gut aushalten, wenn Sie vielleicht nicht zu den beliebtesten Personen im Raum gehören. Und die Fähigkeit kann Ihnen im Leben an manchen Stellen auch, finde ich, ganz gut helfen. Nicht nur, aber eben auch im BMBF. Und ja, in dieser Rolle bin ich heute bei Ihnen gelandet.
Sie sind in der Rolle des Schiedsrichters oder des Chemikers bei uns gelandet?
In der Rolle des Chemikers, des Schiedsrichters, der heute Referent im BMWF ist und die Innovationsräume Bioökonomie betreuen darf. Wir kennen uns ja tatsächlich schon länger aus einigen Gesprächen, auch vor meiner Zeit im BMWF, rund um Forschung und Innovation in der Biotechnologie.
Ja, die Stichworte Chemiker und Schiedsrichter passen aber in unserem Gespräch und beim Thema Bioökonomie ganz gut. Wir sollten vielleicht erst noch mal den Begriff Bioökonomie klären. Den haben wir jetzt schon mehrfach benutzt, aber der ist nicht jedermann in der Allgemeinheit so unbedingt bekannt. Die Bioökonomie soll ja auf nachwachsenden Rohstoffen basierend produzieren, also zum Beispiel auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Die sind ja nachwachsend. Aber meist wird ja mit diesem Thema Ersatz von fossilen Rohstoffen, darum geht es ja, wenn wir die nachwachsenden verwenden wollen, wird ja meist das Thema Energiewende verbunden und gar nicht mal so sehr die Produktion von stofflichen Produkten. Und das Thema Schiedsrichter passt hier deshalb, weil wir ja immer wieder, wenn es um die Verwendung von pflanzlichen Rohstoffen geht, auch vor der Frage stellen, wollen wir die Stoffe energetisch verwerten, also zum Beispiel zu Biogas verarbeiten, oder wollen wir daraus Stoffe machen? Das ist jeweils auch eine Schiedsrichterfrage. Wie schätzen Sie denn die Herausforderung des Rohstoffwandels im produzierenden Gewerbe, also zum stofflichen Produzieren, ein, auch im Vergleich zur Energiewende, die ja in der öffentlichen Wahrnehmung oft im Vordergrund steht?
Ja, erstmal vielen Dank für diesen Kniff, der mir noch gar nicht so richtig gekommen ist, tatsächlich die Verbindung Schiedsrichter und Bioökonomie. Da haben Sie nämlich recht, sozusagen. Zielkonflikte, das beschäftigt uns ziemlich stark in der Bioökonomie. Ich denke, was, glaube ich, für viele, die sich mit Bioökonomie beschäftigen, sehr klar ist, ist, dass im öffentlichen Diskurs wird eben vergleichsweise selten über die Herausforderungen für die industrielle Produktion, also für den Rohstoff Kohlenstoff gesprochen. Das ist doch meist etwas so für Fachdiskurse und Feinschmecker. Mit Blick auf die allergrößten Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität, da kann ich das verstehen, weshalb sozusagen die Energiewende in der öffentlichen Diskussion im Fokus steht. Also Kohleausstieg, Ausbau der erneuerbaren Energien, das sind die größten Hebel in unmittelbarer Reichweite. Aber Klimaneutralität heißt eben auch, auf fossilen Kohlenstoff als Rohstoff zu verzichten. Und das ist für die chemische Industrie beispielsweise und nachgelagerte Wertschöpfungsketten eine Riesenherausforderung. Die Produkte bestehen schlichtweg aus Kohlenstoff. Das heißt, konkreter kommen wir mit Dekarbonisierung nicht weiter, sondern da brauchen wir nachhaltige Lösungen. Und aus meiner Sicht ist das deswegen so wichtig, weil sich an der Frage, ob wir diese nachhaltigen Lösungen für erneuerbaren Kohlenstoff entwickeln und umsetzen, zum guten Teil eben auch entscheiden wird, ob wir in Deutschland Frontrunner einer modernen Industrie im 21. Jahrhundert sein werden. Also mit allem, was da dran hängt. Das ist also nicht nur eine Frage der Klimaneutralität, das betrifft Fragen der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Die chemische Industrie hatte ich schon genannt. Und ja, wenn wir auf die politischen Entwicklungen der letzten Jahre blicken, dann ist, glaube ich, klar, wir sollten dringend dafür sorgen, dass die industrielle Produktion in Deutschland eine gute Zukunft hat. Dafür braucht es Innovation und Bioökonomie und vor allem Biotechnologie sind da ganz wichtige Bausteine. Da geht es aus meiner Sicht um Arbeitsplätze in den jeweiligen Branchen. Es geht um Wohlstand und wenn man an das Stichwort Resilienz denkt, dann geht es letztlich auch um die Sicherheit der Menschen in Deutschland und Europa. Da müssen wir also vorne dabei bleiben, aus meiner Sicht.
Da müssen wir dabei bleiben. Ich möchte das Stichwort Dekarbonisierung nochmal aufgreifen, das ja häufig pauschal in dem Zusammenhang benutzt wird, dass wir von fossilen Rohstoffen, von Öl, von Gas, von Kohle wegkommen wollen. Und das wird dann für die gesamte Wirtschaft, für den energetischen Bereich und für den stofflichen Bereich oft benutzt. Aber tatsächlich können wir ja nur im Energiebereich auf Kohlenstoff verzichten, zum Beispiel durch Windkraft oder durch Sonnenenergie. Aber in den Chemieprodukten, sei es Seife, Lacke, Klebstoffe, was mir da so einfällt, Treibstoffe, da bleiben wir auf Kohlenstoff angewiesen. Bei Treibstoffen vielleicht nicht unbedingt nur für ganz bestimmte Bereiche die Luftfahrt, aber für die anderen Beispiele, die Klebstoffe und so weiter, gilt das schon. Da brauchen wir erneuerbare Kohlenstoffquellen, wie Sie es genannt haben, also letztlich pflanzliche, und stehen vor der Herausforderung, wie wir diesen Shift schaffen. Viele Unternehmen sind da ja schon dran. Wenn ich mir Verpackungen ansehe, steht häufig biobasiert drauf. Auch andere Produkte werden ja bevorzugt zum Teil schon biobasiert hergestellt, vielleicht zu wenige, aber viele Unternehmen sind da schon auf einem guten Weg. Aber die grundlegende Transformation der Wirtschaft, das ist ja der Anspruch der Bioökonomie, grundlegend die Wirtschaft umzustellen, das geht natürlich über einzelne Unternehmen hinaus, was sie leisten können. Und die Bundesregierung hat ja deshalb im Jahr 2020 schon die nationale Bioökonomiestrategie verabschiedet. Können Sie uns kurz die Kernpunkte dieser Strategie beschreiben?
Ja, das kann ich gerne machen. Also die nationale Bioökonomiestrategie, die wurde federführend von BMBF und BML erarbeitet und 2020, wie Sie gesagt haben, als Strategie der Bundesregierung verabschiedet. Das ist auch ein wichtiges Signal, dass die gesamte Bundesregierung diese Strategie trägt. Sie beinhaltet ganz zwei entscheidende Leitlinien, die Bioökonomie ausmachen. Und vielleicht kann man das auch so als zwei Seiten der Bioökonomie-Medaille sich merken. Erstens, mit biologischem Wissen und Innovationen wollen wir die Entwicklung zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gestalten. Und die andere Seite ist eben, durch die Nutzung von biogenen Rohstoffen wollen wir zu einer kreislauforientierten Wirtschaft beitragen. Und diese beiden Seiten, also biologisches Wissen, Technologie, Innovation auf der einen und die biogenen Rohstoffe auf der anderen Seite, die gehören meines Erachtens unbedingt beide zur Bioökonomie. Und dann hat natürlich die Bioökonomie-Strategie eine Reihe strategischer Ziele, auch operativer Ziele. Ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich die alle aufzähle. Aber wenn ich ganz kurz in drei Signale geben sollte, die sozusagen von der nationalen Bioökonomie ausgehen und die ich für wichtig halte, dann wäre das zum Ersten: In der Bioökonomie steckt eben unglaublich viel Potenzial für Nachhaltigkeit, für Wertschöpfung und Wohlstand. Und die Innovationen aus der Bioökonomie, die brauchen wir. Zweitens, biobasiert heißt nicht automatisch nachhaltig. Eine nachhaltige Bioökonomie, die findet eben innerhalb planetarer Belastungsgrenzen statt und Biomasse ist begrenzt. Deswegen würde ich auch sozusagen sagen, wenn es um die Herausforderung geht, die Sie angesprochen haben, den erneuerbaren Kohlenstoff, dann gehört einfach auch zur Ehrlichkeit zu sagen, okay, wir brauchen diesen erneuerbaren Kohlenstoff, aber der steht natürlich auf drei Säulen. Wir müssen sozusagen die Kreislaufwirtschaft voranbringen, wir brauchen die pflanzlichen Rohstoffe und wir brauchen CO2. Und was die Bioökonomie eben, weil Biomasse auch begrenzt ist, was die Bioökonomie zuvorderst erstmal gewährleisten muss, ist Ernährungssicherheit, Stichwort Food First. So, und das dritte Signal, würde ich sagen, ist sehr einfach und plakativ: Bioökonomie, das geht eben nur gemeinsam. Und darum ist es eben so wichtig, dass die Strategie von der Bundesregierung insgesamt getragen wird. Und darum ist es auch wichtig, dass sich die Länder bereits vielfach sehr erfolgreich auf den Weg gemacht haben, eigene Bioökonomie-Strategien aufzulegen. Und ja, wir müssen einfach zusehen, dass wir die deutsche Bioökonomie da insgesamt gemeinsam auch in Europa voranbringen.
Ja, da haben wir natürlich in Deutschland eine besondere Verantwortung, denn unser produzierendes Gewerbe ist sehr stark. Deshalb ist unsere Wirtschaft stark und unser Wohlstand. Das bedingt natürlich auch einen großen Rohstoffverbrauch, den wir, wie eingangs schon gesagt, im Augenblick noch zu einem wesentlichen Teil fossil decken. Aber da wollen wir auf erneuerbaren Kohlenstoff übergehen und das auf nachhaltige Weise. Sie haben ja zu Recht auf die planetaren Grenzen verwiesen und auf das Primat der Ernährung. Das schränkt natürlich den Spielraum ein. Also die großen Firmen, die sich mit Bioökonomie beschäftigen, vor allem die Chemiefirmen, erklären unisono auf sogenannte primäre Biomasse, also auf landwirtschaftliche Biomasse, zu verzichten, weil dort eben das Primat der Ernährung erstmal da ist. Und sie wollen eher sich in die Kreislaufwirtschaft eingliedern und Reststoffe, eventuell auch Bioabfälle verwenden. Und genau das ist ja das Thema von BioBall, von dem Innovationsraum, an dem ich selbst beteiligt bin, Bioökonomie im Ballungsraum. Wir möchten uns auf die stoffliche Verwertung von Bio-Reststoffen und Abfällen konzentrieren und dafür Forschung initiieren. Und jetzt ist nochmal wichtig aufzugreifen, was Sie eben schon so zwischendurch mal erwähnt haben. Wir zählen zu den Bioabfällen auch CO2, denn bei der Verarbeitung von Biomasse entsteht CO2, spätestens bei der Verbrennung, aber auch bei vielen Fermentationsverfahren. Das ist ein Reststoff, den wir mit verwerten wollen. Wie sehen Sie diese Nutzung von biogenen Rest- und Abfallstoffen und die Kaskadennutzung?
Ja. Also aus den genannten Gründen, weil eben die Biomasse begrenzt ist, ist das Wirtschaften in Stoffkreisläufen da wirklich der ganz entscheidende Hebel. Und die Kaskadennutzung biogener Stoffe, also lange Nutzungsdauern, Stoffe möglichst hochwertig nutzen und eben die Kreislaufführung der Rest- und Abfallstoffe sind da eben zwei ganz entscheidende Aspekte. Das Interessante an BioBall ist ja, das findet eben im Ballungsraum, in Praxis im Prinzip an der Stelle statt. Und so ein Ballungsraum bringt, finde ich, so zwei ganz gute Voraussetzungen irgendwie mit. Und vielleicht kann ich da wieder an diese zwei Seiten der Bioökonomie-Medaille irgendwie erinnern, die ich eben gerade schon genannt habe. Also zum einen auf der Rohstoffseite, also im Ballungsraum fallen einfach ganz unterschiedliche biogene Stoffströme an, Schnittgut aus Parks, Lebensmittelabfälle aus dem Handel, Produktionsströme der Industrie oder eben die gut gefüllte Biotonne dann zu Hause. Und sie haben dort also eine ganze Palette an Herausforderungen, wie sie Stoffströme in Zukunft möglich hochwertig stofflich nutzen können. Und ein anderer Vorteil auf der Rohstoffseite ist einfach, die Wege sind relativ kurz im Ballungsraum. Also auch wenn ich als Chemiker immer sagen würde, man kann aus biogenen Rest- und Abfallstoffen richtig viel noch rausholen und richtig viel machen, reden wir halt doch immer noch über Stoffströme mit einer vergleichsweise geringen Energiedichte. Das heißt, lange Wege würden ihnen in der Regel so ökologische und ökonomische Bilanzen innovativer Verfahren manchmal ziemlich schnell kaputt machen. Und im Ballungsraum können sie das relativ gut vermeiden, im Prinzip. Und wenn ich den Gedanken des Ballungsraums nochmal aufgreife, also auf die andere Seite der Bioökonomie-Medaille gucke, nämlich auf Wissen, Forschung, Innovation, da haben sie natürlich auch in der Metropolregion Frankfurt-Main einen sehr großen Schatz auf engem Raum verdichtet. Und der heißt ganz viele kluge Menschen mit Fähigkeiten, mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Also interdisziplinäre Forschung lebt da an der Stelle vom Austausch verschiedener Disziplinen und Akteure. Und da hat Rhein-Main natürlich viel zu bieten. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass wir die Forschungsergebnisse und die Erfindungen irgendwie in die Praxis bringen. Also biotechnologische Verfahren sollen ja eben in die industrielle Produktion kommen und Unternehmen, die heute vielleicht noch kaum voneinander wissen, sollen in der Zukunft miteinander profitabel wirtschaften und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Stichwort neue Wertschöpfungsnetze entwickeln. Und ja, das muss einfach in der Praxis erprobt werden. Und das ist entscheidend, um wirklich vom linearen Wirtschaften hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft auch für die biogenen Rest- und Abfallstoffe zu kommen.
Ja, vielen Dank, Herr Barsch, für diese Impression, was einen Ballungsraum auszeichnet und besonders geeignet macht für bioökonomische Innovation. Die Dichte an Forschungseinrichtungen, an Industrie, die da ist, auch die, weil wir hier viele Einwohner haben, in der Metropolregion leben 5,6 Millionen Einwohner, haben wir natürlich auch ein entsprechendes Aufkommen an Bioabfällen aus dem privaten Bereich, aber auch aus dem Wirtschaftsbereich. All das muss auf den Weg gebracht werden, wirtschaftlich genutzt zu werden. Dazu führen wir ja in dem Innovationsraum Bioball primär technisch-wissenschaftliche Forschung durch. Aber Sie haben zu Recht auch gesagt, das muss implementiert werden. Und Implementation von neuen Verfahren, neuen Rohstoffen, neuen Wertschöpfungsketten heißt auch, es reicht nicht, dass Wirtschaftsunternehmen das aufnehmen. Es muss auch gesellschaftlich akzeptiert werden. Es muss auch ökologisch passen. Die öffentliche Verwaltung muss mitmachen. Mit anderen Worten, das sind mehr Aspekte nötig als nur der technisch-wissenschaftliche. Und das BMBF fördert ja, jetzt spreche ich mal über Bioball hinaus, auch weitere Aspekte der Entwicklung der Bioökonomie. Können Sie uns zu diesen zusätzlichen Fördermaßnahmen des BMBF noch etwas sagen?
Ja, ganz gerne. Sie haben völlig recht, das fördern wir und zwar auch schon ziemlich lange, schlicht aus dem einfachen Grund, dass Nachhaltigkeit eben drei Dimensionen hat, also sozial, ökologisch und wirtschaftlich. Diese Dimensionen müssen wir eben schon in der Forschungsphase in den Blick nehmen. Und deswegen treiben wir insbesondere systemische Ansätze mit unserer Projektförderung voran. Und diese Art von Forschung unterstützen wir beispielsweise durch eine Maßnahme, die nennt sich Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel. Das sind vorzugsweise auch sozialwissenschaftliche Projekte, die sich mit den Auswirkungen der Bioökonomie befassen. Oder wir fördern ein Monitoring schon seit Jahren der Bioökonomie, das Stoffströme in den Blick nimmt und eben auch dabei der Frage nachgeht, wie sich Bioökonomie weltweit auswirkt. Oder vielleicht so ein letztes Beispiel, wie auch technologisch orientierte Maßnahmen eben zusammengedacht werden mit den Fragen von Akzeptanz. Wir haben vor einigen Wochen eine neue Maßnahme zur Pflanzenforschung auf den Weg gebracht. Die Projekte werden derzeit gerade ausgewertet und wir setzen uns innerhalb dieser Maßnahme eben auch mit Fragen von Akzeptanz und Vorbehalten im Bereich beispielsweise der neuen Züchtungstechnologien auseinander. Das ist jetzt also kein Thema, was Bioball direkt adressiert, aber es gehört ganz klar in eine moderne Bioökonomie. Und solche Fragen von Akzeptanz und Wissen oder im Bereich der Gentechnik vielleicht besser nicht Wissen um neue Technologien sind dann eben auch für die Ausgestaltung von Politik in Form von Gesetzen und Rahmenbedingungen einfach wichtig. Also ein Beispiel ist da wirklich ganz aktuell die Gentechnikregulierung. Und es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir als BMBF konsequent evidenzbasierte Politikansätze stärken und das versuchen wir auch mit unserer Forschungsförderung und auch mit unserer Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft.
Ja, Sie haben jetzt sehr schön den Bedarf an multidisziplinärer Forschung für die Etablierung der Bioökonomie geschildert. Gesellschaftliche Bedarfe müssen befriedigt werden, Nachhaltigkeit muss gewährleistet werden und gleichzeitig auch noch die technische Machbarkeit. Und ich zähle nochmal außerdem dazu die wirtschaftliche Machbarkeit. All das muss ja zusammenwirken, um die Bioökonomie zum Erfolg zu machen. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne den Begriff Innovationsraum nochmal aufnehmen und Ballungsraum. Ein Ballungsraum ist ja wie ein Brennglas für all diese Aspekte. Hier leben viele Menschen zusammen. Hier ist die Wirtschaftsdichte hoch, hier ist die Forschungsdichte hoch. Gleichzeitig kristallisieren sich hier auch gesellschaftliche Konflikte heraus, die möglicherweise entstehen können oder durch die Dichte an Wirtschaft auch ökologische Fragen. Wie fördern Sie als BMBF Innovationsräume und welche Rolle billigen Sie Innovationsräume und Ballungsräume auf dem Weg in die Bioökonomie zu?
Ja, Sie haben ja gerade sehr schön auch den Ballungsraum nochmal charakterisiert. Und tatsächlich haben wir unsere Maßnahme Innovationsräume damals mit einem relativ einfachen Ziel aufgesetzt. Also das Ziel ist, lasst uns einfach eine Förderung neuer, schlagkräftiger Public-Private Partnerships hinbekommen. Und dafür brauchen wir einfach den Schulterschluss von Wirtschaft und Wissenschaft. Und Sie haben ja natürlich recht, im Ballungsraum kommt einfach beides natürlich zusammen. Also mit den Innovationsräumen des BMBF haben wir, mittlerweile ist die Ausschreibung schon einige Jahre her, einfach ein neues Förderkonzept ausprobiert, das den Forschenden einfach relativ viel Freiraum ermöglicht. Und das Ziel ist da sehr klar. Also bei Ihnen ist es in Bioball die Bioökonomie im Ballungsraum in die Anwendung zu bringen. Den Weg dahin können Sie und auch die anderen drei Innovationsräume weitgehend selbst gestalten. Die einzige Bedingung ist eben, 40% der Kosten muss die Wirtschaft tragen. Das sind sozusagen die Spielregeln, die wir uns damals auferlegt haben. Damit sind wir also 2020 angetreten, 4 Innovationsräume insgesamt. Ja, und ich glaube, vor diesem Hintergrund sollten wir die Innovationsräume dann auch bewerten.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass die Innovationsräume vor einiger Zeit aufgesetzt wurden. Das Ende der Förderphase ist 2026. Wir hoffen natürlich, dass wir so leistungsfähig sind als Innovationsraum Bioball, dass wir dann ein förderunabhängiges Weiterleben gewinnen. Was würden Sie denn als Erfolgsfaktoren für einen Innovationsraum definieren? Wann sagen Sie 2026, also zum Ende, das war ein Erfolg über die einzelnen Forschungsvorhaben hinaus?
Also ich würde mal sagen, die Gleichung, die hat für mich zwei ganz große Teile. Der erste Teil ist Transfer. Also gelingt es Ihnen tatsächlich, neue nachhaltige Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen zu entwickeln? Und zwar so, dass beispielsweise Unternehmen in einigen Jahren damit Geld verdienen können. Hinweis geben natürlich Zahl der Patente, Lizenzen und so weiter. Der zweite Teil der Gleichung ist aus meiner Sicht, betrifft das die Vernetzung und die Zusammenarbeit. Also wird es uns durch die Förderung langfristig gelungen sein, neue Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft anzuregen und diese Netzwerke zu stärken. Das ist vor dem Hintergrund, dass wir eben die schon erwähnte systemische interdisziplinäre Forschung mit Schub Richtung Anwendung brauchen, einfach wichtig. Und wenn ich, das sind also aus meiner Sicht die zwei ganz wesentlichen Kriterien, und wenn ich darf, würde ich vielleicht noch eins ergänzen, was für mich so ein bisschen außerhalb der Klammer steht, aber doch eine gewisse Relevanz hat. Also bei der Frage, ob uns Kooperation und Transfer wirklich gut gelingen, ist das Thema Innovationskultur tatsächlich durchaus wichtig. Das kann man aber nicht verordnen. Und wir gehen unsere Forschungsförderung sehr strategisch an. Wir überlegen uns, wie und wo wir mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Aber ob die Saat, die wir da ausbringen, keimt, um mal sehr bildlich zu sprechen, das wird nicht allein von guten Plänen beeinflusst. Ehemaliger Chef von mir hat immer eine Redewendung gebraucht: wenn es zu verkopft und zu planmäßig war, dann hat er die Redewendung gebraucht: Culture eats strategy for breakfast. Und irgendwie trifft es das ganz gut. Also das eingeübte Handeln von Menschen, das kommt doch meist mit einer ziemlichen Kraft daher im Vergleich zu den besten Plänen, die man sich so machen kann. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist, aber bei mir zu Hause kann ich das in jedem Fall regelmäßig beurteilen und beobachten. Und das gilt also für die Familie und das gilt ziemlich sicher auch im ganz Großen. Und ich denke, in Deutschland können wir wirklich durchaus weiter daran arbeiten, auch unsere Innovationskultur insgesamt zu verbessern. Also die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, die eigene Komfortzone zu verlassen, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Das sind ganz wesentliche Elemente. Naja, und wenn wir mit der Freiheit, die wir mit unserer Forschungsförderung in den Innovationsräumen versuchen zu ermöglichen, auch nur einen kleinen Beitrag irgendwie zu dieser erfolgreichen Innovationskultur leisten könnten, dann wäre das doch mal gar nicht so schlecht, würde ich als Norddeutscher sagen.
Ja, da leistet die Förderung durch das BMBF im Rahmen dieser Innovationsräume, glaube ich, einen guten Beitrag. Ich sehe das hier bei BioBall so, dass Unternehmen mit Förderung durch das BMBF eben Forschungsprojekte anpacken, die sie ohne das nicht anpacken würden. Alle diese Förderprojekte, diese geförderten Projekte, so will ich sagen, bringen Menschen zusammen aus der Forschung, aus der Wirtschaft, aus KMU, aus der öffentlichen Verwaltung, die wir ja speziell hier adressieren in unserem Projekt, die sonst nicht zusammenkämen. Und das ist doch die Voraussetzung für die Entwicklung einer Kultur, dass die Leute erstmal zusammen in Kontakt kommen.
Ganz genau.
Und das bringt mich in der Zeitlinie, die wir jetzt besprochen haben, von Beginn der BMBF-Förderlinie zu den Innovationsräumen über das absehbare Ende der Förderphase 2026 dazu zu fragen. Wir wollen ja die Bioökonomie bis 2045 erreicht haben, spätestens. Denn 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, entsprechend dem deutschen Klimagesetz. Und das bedeutet, wir müssen bis dahin, wir heißt die Wirtschaft, von fossilen Kohlenstoffträgern Abschied genommen haben. Das ist ja ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Welche Schritte haben wir da aus Sicht des BMBF aus Ihrer Sicht noch vor uns? Und wie stimmt das BMBF dieses Vorgehen oder begleitet das BMBF dieses Vorgehen der Skalierung? Denn wir müssen eben in den großindustriellen Maßstab letztlich kommen mit unseren neuen Technologien.
Ja. Als Forschungsministerium wollen wir natürlich erst einmal zuallererst die Forschung und Innovationslandschaft der Bioökonomie weiter stärken. Und ich muss sagen, als Forschungsstandort haben wir in Deutschland da wirklich viel zu bieten. Wir haben so viele Ansätze im Bereich der Agrar- und Ernährungssysteme, im Bereich alternative Proteine, Textil, Algen, Pilze, holzbasierte Bioökonomie, Nutzung von CO2 als Rohstoff. Die Liste, Sie merken, die ist wirklich lang. Bioökonomie in die Umsetzung bringen, das ist jetzt, glaube ich, wirklich die Hauptaufgabe. Und da gilt, was ich bereits gesagt habe, das geht auch im Bund nur gemeinsam. Im Bund koordinieren sich die Ressorts zur Bioökonomie in der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Bioökonomie. Und auch wenn das hier und da mal ruckelt, ist das wichtig, dass wir eben die Bioökonomie als Bundesregierung gemeinsam vorantreiben. Und wenn ich mal auf mein Thema gucke, die industrielle Bioökonomie, dann bin ich wirklich froh, dass die Zusammenarbeit mit dem BMWK da wirklich ausgezeichnet funktioniert. Das ist für uns, die mit unserer Forschungsförderung so den Grundstein für neue Entwicklungen legen wollen, eine ganz wichtige Schnittstelle. Denn bei der Frage, wie bekomme ich jetzt biotechnologische Verfahren beispielsweise in die Anwendung, ist natürlich eine erste Hürde die Skalierung. Und dann da ist es wirklich prima, dass das BMWK die Skalierung biotechnologischer Verfahren fördert und das auch fortsetzen will. Und gleich hinter der Hürde Skalierung wartet natürlich auch schon die nächste Herausforderung. Wir brauchen passende Rahmenbedingungen. Dass die geltenden Rahmenbedingungen weiterhin die Produktion auf Basis fossiler Rohstoffe begünstigen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und da wird man ran müssen, auf allen Ebenen, auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Länderebene. Erst wenn wir das hinbekommen, einen Impact für die Bioökonomie, den werden wir eben sehen, wenn wir Business Cases für Innovationen der Bioökonomie schaffen. Genau. Und vielleicht um ein Beispiel zu geben, nun machen wir als BMBF relativ wenig Gesetze. Und ich bin kein Jurist. Das sind also zwei gute Gründe, sich nicht zu weit mit Beispielen im Bereich der Rahmenbedingungen aufs Eis zu wagen. Aber ich komme ja auch aus dem Bereich CCU, also die Nutzung von Carbon Capture and Utilization und die Nutzung von CO2 als Rohstoff. Da haben wir schlichtweg ein Regelwerk, das überhaupt keinen Anreiz bietet, diese nachhaltige Rohstoffquelle CO2 anstatt Erdöl zu verwenden. Und ein erster relativ einfacher Beitrag wäre sicher die Anrechenbarkeit im Emissionshandel. Aber das sind wirklich Diskussionen, die dann auf EU-Ebene zu führen sind. Und wir als BMBF versuchen eben dort einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und wenn ich vielleicht den Blick so nochmal auf die nächsten Jahre wende und frage, was brauchen wir in Zukunft, dann bin ich ziemlich davon überzeugt, dass wir für die nächsten Jahre vor allem eine Bioökonomie brauchen, die vorangeht, die mit Risiken verantwortungsvoll umgeht, aber eben vor allem auch gewillt ist, die Chancen auch moderner Biotechnologie inklusive Ansätze der synthetischen Biologie zu nutzen. Wenn uns das aus meiner Sicht nicht gelingt, dann, wenn also die dominierende Botschaft wäre, Bioökonomie, das bringt alles nicht so richtig was, weil das Biomassepotenzial ist begrenzt und am besten gepaart noch mit einer pauschalen Ablehnung von Gentechnik, dann wären wir aus meiner Sicht wirklich nicht gut gerüstet für die Zukunft. Dann werden es andere sein, die die Chancen ergreifen und ihren Wohlstand sichern und ausbauen. Und wenn Sie mal den Blick in die USA wenden, die haben 2023 ein großes Programm zur Förderung der Biotechnologie aufgelegt. Die haben gerade einen High-Level-Verwaltungsrat, den Bioeconomy Board, berufen. China ist mit seinem 5-Jahres-Plan unterwegs. Japan verfolgt eine klare Bioökonomie-Strategie mit klarer Biotech-Agenda. Ich will gar nicht sozusagen pessimistisch enden. Ich bin nämlich tatsächlich sehr froh, dass eben wir in Europa diese Entwicklung erkannt haben und dass die EU-Kommission beispielsweise im März diesen Jahres ihre Initiative zur Förderung der Biotechnologie und der Bioproduktion in Europa vorgestellt hat. Das kann aus meiner Sicht wirklich helfen, die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz und die Modernisierung der Wirtschaft in der EU voranzutreiben. Und ich glaube, das ist genau das richtige Signal, insbesondere auch für eine moderne Bioökonomie in Deutschland.
Ja, Herr Barsch, vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick, den ich zu 100% teile, auch gerade als Interner in Bioball. Ich sehe, welche technischen Möglichkeiten wir hier entwickeln, um Chemieprodukte, stoffliche Produkte, wie ich gesagt habe, Lacke und andere Produktmöglichkeiten biobasiert auf den Weg zu bringen. Wir müssen es halt nur machen, aber da sind wir auch eigentlich auf einem guten Weg. Herr Barsch, wir haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen von biogenen Rohstoffen, um fossile Rohstoffe zu ersetzen. Da müssten wir hinkommen, gar kein Zweifel. Das müssen wir in Stoffkreisläufen machen. Nur auf diese Art und Weise können wir das nachhaltig machen. Wir können nicht nur primäre Biomasse benutzen, wir müssen auch Reststoffe nutzen aus der Produktion, Abfälle, Bioabfälle, auch manches, was heute in der braunen Tonne landet oder noch nicht, weil es durch Fehlwürfe woanders hinkommt. Das ist dann der Appell an die Bürger und Bürgerinnen, das Rohstoffpotenzial dieser Materialien zu sehen, dass sie da so ja vielleicht auch einfach wegwerfen. Wir machen das in einem Ballungsraum, der gleichzeitig ein Innovationsraum ist, weil er eben so dicht ist, was das Gewicht des ländlichen Raums nicht schmälern soll, Gottes Willen. Wir haben auch im Ballungsraum ja große landwirtschaftliche Flächen. Aber ich glaube, diese Dichte von Wirtschaft, von Ausbildung, also auch Personal, von Fachpersonal, von Bürgern und Bürgerinnen, das ist schon ein wichtiger Punkt, um Innovation auf den Weg zu bringen. Da haben wir in Deutschland ist ja insgesamt dicht besiedelt, haben wir sehr gute Voraussetzungen, die sollten wir nutzen. Auch indem wir eine Innovationskultur weiterentwickeln. Da sind wir ja nicht ganz neu, sonst wäre die deutsche Wirtschaft nicht so stark, wenn wir nicht eine Innovationskultur hätten. Aber die müssten wir auch für die Bioökonomie noch verstärkt nutzen. Sie sind auch darauf eingegangen, wie die Schnittstellen sind, zum Beispiel zum BMWK, zum Wirtschaftsministerium, wenn es um die Skalierung geht. Irgendwann hört natürlich die Forschung auf und dann muss es in die Großanlagen gehen oder auch kleinere Anlagen bei KMU, wenn es um wertvolle Produkte geht, die in kleinerem Volumen produziert werden. Brachen die Rahmenbedingungen an, an denen noch zu arbeiten ist? Das ist eine politische Frage. Aber auch die Geschäftsmodelle, die angepasst werden müssen, um die Bioökonomie wirtschaftlich zu machen. Zum Schluss möchte ich nicht vergessen, auch nochmal CO2 zu erwähnen. Sie haben CCU genannt, also das Abscheiden von CO2 aus Abgasen und die Nutzung als Kohlenstoffquelle. Das geht, braucht viel Energie, das ist eine weitere Herausforderung, aber es geht. Das würde auch die Biomasse, die Landwirtschaft und die natürlichen Ressourcen würde das entlasten. Das müssen wir verstärkt vorantreiben. Wir haben jetzt verschiedene Risiken auch erwähnt. Sie sind darauf auch eingegangen, aber die müssen eben Chancen gegenübergestellt werden. Auch hier nochmal, Sie haben den Mut erwähnt, Chancen zu nutzen. Beispiel synthetische Biotechnologie, da sollten wir verantwortungsvoll mit umgehen und auch die Chancen nutzen. Ja, und damit mit Chancen nutzen und vorangehen, möchte ich eigentlich enden und mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Herr Dr. Barsch, für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kircher. Und Ihnen und allen Forschenden im Innovationsraum wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei der Maßnahme. Und wir sehen uns. Danke fürs Gespräch. Tschüss.
Wir sehen uns. Ganz herzlichen Dank.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.